2. Radiowissen.
Keine leichte Kost. Da zucken Blitze vom Himmel, zerreißen das Himmelszelt, ringeln sich Lindwürmer und Riesenschlangen um den ganzen Horizont, kämpfen Krieger tagelang miteinander und baden dann im Drachenblut. Schöpfungsgeschichten vom Anfang der Zeit, antike Legenden von Göttern und Göttinnen. Da wird in großen Szenen, die selbst Hollywood kaum inszenieren könnte, geliebt und gestorben, gekämpft und gerungen. In rätselhaften Bildern von suggestiver Kraft, die uns emotional tief erfassen. Die Mythen der Welt.
Mythen haben die Würde und Macht eines Gilgamesch-Epos, des Nibelungenlieds oder der alten isländischen Sagen. Der Begriff Mythos stammt wahrscheinlich vom griechischen Mutos für Mund und verweist darauf, dass sie über Jahrtausende mündlich erzählt wurden. Als Weisheiten der Ahnen, als orales Archiv der Geheimnisse des Lebens. Heute gelten sie fast als Lügen, sagt die Mythenforscherin Heide Göttner-Abendroth. Wie schnell wird in der Alltagssprache zu einer erstaunlichen Geschichte gesagt, ach, das ist doch nur ein Mythos.
Unter Mythos versteht man eigentlich ein unglaubwürdiges Gebilde. Der Begriff Mythos ist eigentlich relativ negativ besetzt. Ich meide den aus diesem Grund. Also ich spreche von Mythologie oder den Mythen, die uns überliefert sind in verschiedenen Quellen. Mythos ist einfach eine unwahre, erfundene Geschichte im negativen Sinne.
Vielleicht sollte man sagen, Mythen sind Geschichten, die innen wahr und außen falsch sind. Denn ein Mythos ist für die Seele wahr. Er ist unwahr in einem äußerlichen, physikalischen Sinn, verschließt sich der rationalen, reinen Vernunft, aber er stellt eine psychologische Situation dar, die Menschen erleben. Chaos, Liebe, Verlust, Verzweiflung, Sinnsuche, Tod.
Mythen sind wie Träume. Träume sind Botschaften des Unbewussten. Wenn ein Traum das Kräftespiel innerhalb eines Menschen zum Ausdruck bringt, dann drückt ein Mythos das Kräftespiel im kollektiven Unbewussten eines Zeitalters, einer Gesellschaft oder Kultur aus. Sie erzählen die geheime Geschichte, das magische, poetische, wilde Wissen eines Volkes. Wie ein Urwald aus Wörtern und Bildern, durch den wir uns hörend einen Weg bahnen und dabei nach und nach uns selber finden. Vielleicht wurden manche Mythen schon an den Lagerfeuern der Vorzeit erzählt, um die bedrohliche Dunkelheit zu vertreiben. Urgeschichten von ewiger Bedeutung, die jedes Zeitalter dann anders lesen mag. Unabhängig von Hautfarbe und Herkunft existieren Mythen überall auf der Welt und sind sich manchmal erstaunlich ähnlich. Sie sind überall das Fundament der Welterklärung, des spirituellen Sinns, der Selbstsuche. Durch alle Zeiten, an allen Orten. Sagt Max Bürge, Schweizer Psychologe in der Tradition C.G. Jungs.
Jung, so wie ich ihn verstehe, hat einfach gefunden, dass diese mythologischen Bilder, diese mythologischen Muster, dass die seit je in der menschlichen Seele verankert sind. Und seit je ist eben archetypisch, von Anfang an typisch. Alle diese Bilder sind sehr, sehr viel älter als jede Religion. Die Religion ist ein System, das daraus wurde. Die Bilder sind aber schon längst vorher in der Seele gewesen und werden seit Jahrtausenden von den Menschen gesungen in Mythen.
Es geht um Wendepunkte und existenzielle Krisen, um Liebe, um Verlust, Vergänglichkeit und Ewigkeit. Die Wege von Inanna oder Eros und Psyche, Zeus, Sisyphos, Ariadne und ihrem roten Faden im Labyrinth berichten in mächtigen Bildern vom Scheitern und von Lösungen, in Fragen, die jeder kennt. Mythen machen das Scheitern verzeihlich, das Labyrinth des Lebens selbstverständlich, die Suche nach Sinn menschlich, sagt der walisische Mythenforscher Martin Shaw selbst Storyteller, Geschichtenerzähler in der alten keltischen Tradition.
And if you have the right stories around you and you have a storyteller.
Wenn du über einen guten Erzähler der richtigen Geschichte begegnest, kannst du dich in den Fragen deines eigenen Lebens wiederfinden. Wo hast du deinen Weg verloren? Was ist die Krise deines Lebens? Mit welchen Drachen musst du kämpfen? Wo können Kummer und Not zur Schönheit werden? Und auf diese Weise können Mythologie und Geschichten dir helfen, deinen Lebenssinn wiederzuentdecken. Sie sind wie Schatztruhen, die Bilder und Metaphern enthalten, die dir dabei helfen, mit Stil und Würde durchs Leben zu kommen.
Dabei sind Mythen wie das Leben selbst oft voll von Widersprüchen. Da werden nicht selten die Schwachen zu Helden und Helden zu hohlen Betrügern. Da ist nichts fest, kann sich alles wandeln. Da werden besonders schwere, dunkle Zeiten zum Ort des Wandels. Da finden sich Schätze im Dunkel der Höhle, wenn der Drache konfrontiert und besiegt ist. Da muss Kostbares aus dem Schattenreich, der Unterwelt, dem dunklen Keller geholt werden.
Wenn Mythen von Zauberern erzählen, die sich von Menschen in Eulen, Wölfe, Drachen verwandeln, wie bei den Kelten, oder von zerstückelten Leichnamen, die neu zusammengesetzt werden, wie bei Isis und Osiris in Ägypten, dann wollen sie vermitteln, dass unglaubliche Veränderungen möglich sind, dass Krisen alle Kreativität und großen Mut einfordern, dass der Mensch sich neuen Umständen anpassen muss, dass Gestaltwandel und Neugeburt immer wieder geschehen. Nicht Opfer zu sein von göttlichen Schicksalsmächten, sondern das Leben als Entwicklung zu sehen, bei dem Scheitern und Krisen zur Entwicklung dazugehören und sich irgendwann auch unerwartete Lösungen ergeben. Die Hamburger Psychotherapeuten Ulrich Schäffer und Doris Löwitsch nennen das einen Identitätsentwicklungsprozess.
Innerhalb eines Mythos wird sozusagen der Menschheit aufgezeigt, welche Entwicklungsschritte es im Laufe des individuellen Lebens zu gehen gilt, sich den Herausforderungen zu stellen und letztendlich zu einer reiferen Persönlichkeit zu kommen. Das sind Entwicklungsschritte, die aufgezeigt werden, die einfach notwendig sind, da wir uns auch innerpsychisch immer wieder stellen müssen.
Das heißt, dass jeder Mensch zum Beispiel die Ablösung von den Eltern vollziehen muss, um erwachsen zu werden. Und innerhalb der Mythen gibt es solche Entwicklungsschritte, in denen sich eigentlich jeder Mensch drin wiederfindet.
So wie beim großen deutschen Mythos der Suche Parzivals nach dem Heiligen Gral. Da bieten die Hamburger Psychologen seit Jahren sogar psychomythologische Seminare an, in denen Menschen von heute die Schritte des mythischen Helden in therapeutischen Szenen aufarbeiten und Entwicklungsschritte nachvollziehen.
Denn Parzival, der als Narr in die Welt zieht, Fehler macht, Schuld auf sich lädt, den Erwartungen und Idealen anderer folgt, seine Lebensaufgabe nicht erkennt, muss scheitern. Er muss die Liebe lernen, den Schatten annehmen, im Gral das Göttliche erkennen, um irgendwann als verwundeter Held auch König werden zu können. Parzival ist eigentlich jedermann, sagt der Mittelalter-Spezialist und Germanist Thomas Vogelgesang.
Er kann der Allgemeinheit und der Gemeinschaft erst dann dienen, wenn er einen Weg durchschritten hat. Und auf diesen Weg begibt er sich, um dann zurückzukehren und der Gemeinschaft dann zu dienen, dann sogar als Gralshüter, wie auch immer dann diese Gralshüterschaft zu deuten sei. Das muss jede Generation für sich neu erlesen und deuten. Aber das Prinzip loszuziehen, aus reiner Unschuld heraus, sich möglicherweise schuldig zu machen, um dann allerdings Erlösung zu finden, das ist ein Grundstreben eines jeden Menschen.
Durch fast alle Mythen zieht sich das Muster der Helden- oder Heldinnenreise, der archetypischen Dynamik vom Menschen, der sich wandelt, die vertraute Umgebung der Familie, Arbeit und Rolle verlässt und sich in die wilde Dunkelheit des unbekannten Lebens wagt, indem er die Kontrolle verliert und sich dem Größeren hingeben muss, um seinen inneren Kern zu finden.
Da liegt die Wurzel der Übergangsrituale, die überall in der Welt von den alten Völkern inszeniert wurden und im Kern aus einer alten Geschichte bestehen, die unbewusst jeder kennt und die der verstorbene amerikanische Kulturforscher Stephen Foster so formulierte.
There comes a time in your life, usually more than once, when it is necessary to leave everything behind.
Es gibt Zeiten in deinem Leben, da ist es nötig, alles hinter dir zu lassen. Zeit, hinauszugehen und mit Gott alleine zu sein, mit der Natur und ihren Wesen. Und an diesem einsamen Platz ist der Held oder die Heldin, der Suchende oder Pilger, allein mit den Wesen der Natur. Und an diesem einsamen Ort geht der Mensch auf Innenschau, erhält wie ein Geschenk Antworten, Klarheit, eine Vision, die er mit zurücknimmt zu seiner Gemeinschaft, auf das sie weiter bestehen kann und blüht, und damit das Leben weitergeht.
Übergänge sind wie kleine Tode. Im mythologischen Weltverständnis aber sind alle Entwicklungsprozesse zyklisch rund wie die Natur. Und so wie auf den stürmischen Herbst und Winter der blühende Frühling kommt, folgt in den alten Geschichten dem Tod meist die symbolische Wiedergeburt des Helden in neuer Gestalt, neuer Identität, neuer Reife und sozialer Rolle in der Gemeinschaft, sagt Professorin Ingrid Riedl, die große Dame der deutschen Tiefenpsychologie.
Das hat Menschen beschäftigt, seit sie da sind, und hat eben auch unendlichen Niederschlag in Mythen, Märchen gefunden. Und das spürt man ja praktisch tagtäglich, dass man etwas loslassen muss, auch um in Neues reinzukommen. Das ist eine uralte Erfahrung, und aus dieser Erfahrung hat sich natürlich allerhand dann an Vorstellungen in der Menschheit gebildet, die einem auch dann helfen, wenn man in so einer Krise ist. So hält man sich natürlich auch im Tod, im wirklichen Sterben, fest an der Vorstellung, dass da irgendeine Verwandlung auch geschehen könnte, wohin auch immer.
Zeitlos, an allen Orten gültig, voller Metaphern, widersprüchlich, exemplarisch, lehrreich, dem gleichen Grundmuster folgend. Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit in den Mythen der Welt.
In allen alten Kulturen hatten die Menschen eine Ahnung davon, dass die kleine eigene Lebenswelt irgendwie verbunden sein musste mit dem großen Himmelsgrund über ihnen. Dass, mit anderen Worten, der eigene Mikrokosmos und der große Makrokosmos das Universum miteinander verwoben waren, sich beeinflussten, ungetrennt waren. Mythen waren die Brücke zu diesem Größeren, die Nabelschnur in den Himmel, zur großen Mutter oder zu Gott. Eine Rückbindung an das Transzendente. So ist es wohl kein Zufall, dass der lateinische Begriff für Rückbindung Religio lautet, woraus das Wort Religion entstanden ist.
Aus diesem Wirrwarr aus Metaphern, Symbolen und Kräften haben sich letztlich alle Kulturen dieser Welt mit den Mythen kollektive Träume geschaffen, die sich dann als Muster niederschlugen in Religion, Dichtung, Sprache, Musik, Architektur, Geschichte. Das ist, als wären aus einer Frucht der Psyche tausenderlei verschiedene Früchte geworden, bunt und fantasievoll und voller Schönheit. Schöpfungsmythen, die das rätselhafte Woher umschreiben. Da erheben sich für die amerikanischen Ureinwohner ganze Kontinente auf dem Rücken einer kosmischen Schildkröte. Da kommen Urahnen aus der Unterwelt, Riesen aus dem Universum, Boten aus dem Himmel. Da gibt es kosmische Erotik, die die Welt gebiert. Oder wie bei uns, ein Übervater, der alles in 7 Tagen zusammenfügt.
Da gibt es archaische Mythen, die die 4 Elemente und Himmelsrichtungen erklären, Sturm und Donner, die Mächte des Meeres und der Berge, der Unterwelt und des Himmels, des Diesseits und des Jenseits. Da gibt es gewaltige, brutale Kämpfe zwischen den Kräften des Lichts und der Finsternis, Chaos und Ordnung, Gut und Böse, Wurzeln des Fundamentalismus bis heute. Da gibt es zarte Mythen der Verbundenheit, die sich lesen wie Liebesgeschichten mit der Welt, welche die Trennung zwischen Mensch und Natur aufheben und alles heilig sprechen. Stein und Blatt, Pflanze und Tier, Mann und Frau. Da gibt es, lange vor dem ersten Buch der Bibel, Geschichten vom goldenen Zeitalter, aus dem wir gefallen sind. Und natürlich die kirchlichen Mythen, vom Verlassen des Paradieses, von der Sintflut, vom Auszug aus Ägypten, vom brennenden Busch und vielem mehr. Bis hin zu den großen Eben des Mittelalters, wo sich archaische, matriarchale Erzählungen vom Gleichgewicht mit christlichen Erlösungsmythen, keltischen Anderweltgeschichten, germanischen Göttermythen in den Auftritten der Minnesänger mischten und die ersten Romane entstehen ließen. Doch die Magie des Mythos als innere Seelenlandschaft oraler Tradition begann zu verblassen, seit Symbole und Metaphern in Bücher gegossen, in Filmen dargestellt, in religiösen Riten orthodoxe Regel wurden. Sie zogen sich ins Unterbewusste zurück und öffneten damit dem Missbrauch Tür und Tor. Richard Wagner entlieh sich bei den eigentlich wenig heldenhaften isländischen Mythen gewaltige Götter, die er benutzte, um den germanischen Mythos der deutschen Nation zu begründen.
Und Adolf Hitler hat aus dem Kraftstrom dieser Bilder einen kruden germanischen Mythos geschaffen, der seinem Größenwahn Fundament gab und die ethnische Vernichtung der Juden mit dem Schutz einer mythischen Herrenrasse verband. Seine Kommandozentren nannte er Gralsburgen, seine Strategen der Vernichtung Ritter der Tafelrunde. Mythen können gebraucht, aber eben auch sehr leicht missbraucht werden. Sie sind faszinierend und gefährlich zugleich. Ein Grund mehr, sie besser zu verstehen, um ihnen nicht unbewusst auf den Leim zu gehen, ihre Magie zu entschlüsseln, sie nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern symbolisch zu deuten, ihre emotionale Seelensprache behutsam zu übersetzen in das rationale Denken der Moderne. Denn sie sind ja, wir hörten es, außen falsch und nur innen wahr. Aber ihr Missbrauch im Faschismus zeigt, Mythen sind nicht weg, weil wir sie nicht mehr erzählen. Sie ruhen im Unbewussten und können aktiviert werden, sagt die Tübinger Mythenforscherin und Autorin Vera Zingsem.
Sie leben in uns weiter und sie entfalten auch ihr eigenes Leben, sodass eigentlich ein Mythos in sich nie wirklich abgelebt wäre. Also es kommt immer nur darauf an, von wem wird er wieder neu belebt und in welcher Gestalt kommt er. Wenn Mythos mit unserem Unbewussten zu tun hat, kann er eigentlich nie völlig verschwinden. Dann kommt er in neuen Formen wieder auf uns zurück. Insofern, es ist nur die Frage, ob wir sie bewusst eben aktivieren und bewusst mit ihnen umgehen oder ob sie uns sozusagen von hinten überfallen.
Folgt man diesem Hinweis, dann ergeben sich ganz neue Perspektiven. Dann gilt es zu schauen, welchen unbewussten Mythen der moderne Mensch folgt, auch wenn er rational davon überzeugt ist, ganz frei davon zu sein.
Denn beruht nicht auch der neue kalte Krieg zwischen Ost und West auf Mythen von Licht und Finsternis? Ist nicht die Auseinandersetzung mit dem globalen Terror wie ein Drachenkampf? Ist der tiefe Glaube, Wirtschaft müsste ständig wachsen, nicht auch ein falscher kollektiver Traum, dessen Konsequenzen uns erst langsam klar werden? Solcher Art gefährlicher moderner Mythen gibt es zahlreiche.
Die Hartnäckigkeit, mit der sich solche Mythen halten, ist ein Beweis für ihre Kraft und Langlebigkeit. Und doch stellt sich die Frage, kann der moderne Mensch dann nicht auch bewusst neue Mythen formulieren, die lebensdienlich und für die nächsten paar Jahrhunderte zukunftstauglich sind?
Schon gibt es Bestrebungen, als global verbindenden Mythos eine neue Schöpfungsgeschichte zu formulieren, in der nicht ein göttlicher Schöpfer auftritt, sondern von so erstaunlichen Erscheinungen wie dem Urknall, von kosmischen Materienöfen, schwarzen Löchern, Supernovas die Rede ist. Der verstorbene amerikanische Kosmologe und Theologe Thomas Berry erklärt, warum das so wichtig ist.
Well, it's necessary to tell this story of the universe and of the planet Earth particularly and of the life developments on the planet Earth and then the coming of the human.
Es ist notwendig, die Geschichte des Universums, des Planeten Erde, der Entwicklung des Lebens auf der Erde und der Entstehung des Menschen zu erzählen, weil es uns ermöglicht zu verstehen, wer wir sind und weil es uns deutlich macht, dass wir Teil eines Ganzen sind. Tatsache ist, wir kommen vom Planeten Erde, der zu einer bestimmten Zeit Gestalt annahm woraufhin alles, was passierte, Teil eines einzigen Prozesses war. Dieser Prozess, der zunächst die Erde formte, brachte dann Luft, Wasser, Land, Erdreich und lebendige Wesen hervor. Dieser Prozess hat Kontinuität und eine Struktur, in der alles mit allem in Verbindung steht.
This process has a continuity and a relatedness, and everything relates to everything else.
Wenn wir die Geschichte vom ganz Großen neu erfinden können, weil uns die alte nicht mehr nützlich ist, dann kann jeder wohl auch die ganz persönliche Geschichte in die eigene Hand nehmen. Die moderne narrative Psychologie sagt, wir müssen nicht alten Mythen über uns blind folgen, sondern können das Regiebuch unseres Lebens umschreiben.
Verändert die Geschichten und ihr verändert die Welt. Das wäre ein kulturelles Projekt für die Zukunft, das den Menschen der Gegenwart vom Opfer zum Gestalter von Mythen macht. Dann wäre er kreativer Schöpfer von neuen persönlichen und kollektiven Lebensentwürfen, die in der herausfordernden Gegenwart Sinn machen, anstatt unbewusst schädlichen und überholten Regieanweisungen zu folgen. Dann könnte sich die Rolle des Menschen grundsätzlich wandeln, sagt der englische Zukunftsforscher Stephen Harding.
Our role is as appreciators of the whole of creation. Our role is as mythmakers, as storymakers, as storytellers.
Unsere kulturelle Rolle wäre dann die von Bewunderern der Schöpfung, die wir in Mythen besingen, und von Geschichtenerzählern, die das Nicht-Sichtbare beschreiben. Unser Einfluss sollte physisch minimiert werden und mythologisch, innerlich, geistig wachsen. Da sehe ich unsere Rolle als Schöpfer von Kunst, Philosophie, Wissen, Dichtung, Literatur. Aber nicht als Erfinder von Megatechnologie, Riesenstaudämmen, Monsterflugzeugen. Die wirklich langfristige Zukunft sollte doch darin bestehen, in einer grünen Welt nachhaltig und mit helfender Technologie gesunde Leben zu leben und ansonsten die Sinfonie der Schöpfung zu loben.
In social activities and in myth-making activities, which celebrate the grandeur of it all.
Sie hörten Das Geheimnis der Mythen, Metaphern von Ursprung und Wandel von Giesecke von Lübcke. Es sprachen Ruth Geiersberger, Christian Baumann und Carsten Fabian. Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.